Ich muss mich auch erst hier ein bisschen einrichten. So.
Brauchst du Hilfe?
Jetzt geht's noch, danke. Jetzt. Guten Morgen euch nochmal. Normalerweise versuche ich, bevor der Gottesdienst anfängt, jedem schon mal guten Morgen gesagt zu haben. Das ist mir heute überhaupt nicht geglückt, weil ich noch beschäftigt war. Verzeiht mir das bitte, aber dann nochmal jetzt von hier aus guten Morgen.
Moin.
Schön, dass ihr da seid, dass ihr bei diesem wunderbaren Wetter euch aufgemacht habt zum Open-Air-Gottesdienst. Öfters mal was Neues. Wir haben gesagt, wir predigen heute mal nett von oben, weil das war letztes Mal doch eine ziemliche Herausforderung, wenn die Sonne so knallt und man sieht dann überhaupt nichts mehr. Das ist schlimmer wie ein Scheinwerferlicht. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute mal von unten. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut sehen könnt, auch ganz hinten. Wenn nicht, hat es hier vorne auch noch ein paar freie Plätze, die ihr gerne sonst auch beziehen dürft. Und ich freue mich, dass ich ein bisschen näher bei euch bin, ein bisschen näher an euch dran bin. Genau, ich tue mich trotzdem hier ein bisschen anders. Genau, so bin ich ein bisschen. Wir hatten vor 2 Wochen Taufe gehabt. Es war ein richtig schönes Fest an der Laucher, das hat richtig Freude gemacht, das gemeinsam mit euch als Gemeinde zu feiern. Und meistens ist es so, dass vor der Taufe, manchmal auch noch danach, der Teufel, hoppla, dass der manchmal noch so richtig angreift. Wenn wir einen Gottesdienst besuchen, so wie wir zum Beispiel ab und zu mal in den Sportverein gehen, dann ist es dem Teufel nicht gefährlich. Aber dann, wenn wir sagen, ich mache ganze Sache mit Jesus, ich entscheide mich voll und ganz für ihn und ich möchte sein Jünger sein, ich möchte in seine Nachfolge mich begeben, dann merkt der Teufel auf einmal, hoppla, jetzt wird es ernst. Und dann versucht er nochmal seine Pfeile abzuschießen und den jungen Christen nochmal vom Kurs abzubringen. Deswegen möchte ich heute Morgen über ein Thema sprechen, das da lautet, den Versuchungen des Teufels widerstehen. Das ist auch noch eine Grundlagenpredigt, weil ich glaube, dass wir lernen, wie wir mit Versuchungen vom Teufel umgehen und dass wir lernen, wie wir dem widerstehen können, das ist absolut eine Grundlage. Das sollte jeder Christ wissen, wie wir uns richtig verteidigen können. Als Jesus getauft wurde, Jesus hat sich ja selber taufen lassen, da wurde er genau danach, wurde er dann in die Wüste geführt vom Heiligen Geist und da wird er vom Teufel versucht. Da sage ich nachher nur ganz kurz was dazu. Aber ich möchte mit euch heute die richtige Ausrüstung betrachten, die wir brauchen, um so dem Feind widerstehen zu können. Am Anfang erstmal so ein paar Vorüberlegungen zum Teufel. Ich weiß nicht, wenn du das hörst, heute Morgen geht es um den Teufel und es geht um die Versuchungen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht und was das mit dir macht. Je nachdem, wo wir im Glauben stehen oder was wir bisher mit Gott erlebt haben oder nicht erlebt haben, kann es uns da ja ganz unterschiedlich gehen. Es gibt Menschen, die glauben weder an Gott noch an den Teufel, aber sogar Menschen, die sagen, an Gott glaube ich schon, aber an den Teufel, ganz ehrlich, das wird mir jetzt langsam ein bisschen zu albern. Und man stellt sich so vor, so ein kleines rotes Männchen mit ein paar Hörnern, mit so einem Dreizack in der Hand, wo so durch die Gegend tanzt. Das kann doch nicht echt sein. Und man schiebt den Teufel so in die Kategorie von Osterhase und Weihnachtsmann. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass die Bibel ganz in aller Deutlichkeit bezeugt, dass es einen Teufel gibt. Es gibt 134 Bibelstellen, wo die Bibel über den Teufel schreibt. Er hat unterschiedliche Namen: Satan, Luzifer, Vater der Lüge, Versucher und so weiter und so weiter. Es gibt so viele Bibelstellen. Also, wenn wir ein bibelgläubiger Christ sind, dann können wir die Existenz des Teufels nicht leugnen, weil die Bibel uns deutlich bezeugt, ihn gibt es. Und doch ist es so, dass wir, wenn wir über den Teufel reden, dass wir 2 verschiedene extreme Haltungen einnehmen könnten. Die eine extreme Haltung ist, dass wir den Teufel unterschätzen und die andere extreme Haltung ist, dass wir den Teufel viel zu überschätzen und dass wir sogar Angst vor ihm haben. Also eine Taktik des Feindes ist zu sagen, mich gibt es nicht. Nämlich wenn wir denken, dass es ihn nicht gibt, das ist eigentlich ihm am liebsten. Weil dann kann er im Verborgenen, im Hintergrund, aus den Schatten heraus, kann er die Intrigen spinnen, kann er die Fäden ziehen und wir beachten ihn überhaupt nicht. Eine weitere Taktik wäre, dass wir sagen, ja, den Teufel gibt es schon, aber er sagt uns, kümmere dich nicht um mich. Ich stelle keinerlei Bedrohung dar, ich bin absolut harmlos. Du musst dich nicht mit mir befassen und du musst dir keine Gedanken machen über mich. Und der Teufel, er tut wirklich alles dafür, was er kann, damit wir vergessen, dass er real ist und damit wir vergessen, dass er eine reelle Bedrohung darstellt. Und wir vergessen völlig, dass wir einen geistlichen Kampf zu kämpfen haben. Es gab mal ein Erlebnis im Zweiten Weltkrieg, einen Tag vor dem Sturm auf die Normandie, hat man zwei Trupps Fallschirmjäger hinter die Linien der Deutschen abgesetzt und die sollten eigentlich Aufklärungsarbeit leisten. Sie sollten die Nachschublinien der Deutschen abschneiden. Und man hat ihn da fallen gelassen und dann hat man nichts mehr von ihm gehört. Und dann hat man einen Tag später nochmal einen weiteren Trupp geschickt und der weitere Trupp hat da eben dieses Gebiet abgesucht und sie kommen dann schließlich an ein Bauernhaus und sie hören schon aus diesem Bauernhaus, da kommt laute Musik, da sind Menschen, die freuen sich, die lachen und sie schleichen sich an dieses Haus heran und reißen die Tür auf und wen finden sie in diesem Bauernhaus? Natürlich das erste Bataillon Fallschirmjäger. Was war passiert? Die haben gedacht, Mensch, das wäre doch schlau, sich in diesem Bauernhaus zu verschanzen, aber sie haben im Keller Likör entdeckt. Und der Rest ist Geschichte. Well, that escalated quickly, sagt man im Englischen. Also sie haben dort Likör entdeckt und haben sich völlig gehen lassen und haben getanzt und gelacht und sich total betrunken. Ich bin nicht ein konservativer Christ, der sagt, wir haben einen Gott, der uns keine Freude gönnt. Wir dürfen nicht lachen, wir dürfen nicht tanzen, wir dürfen uns nicht freuen, überhaupt nicht. Gott, er sagt, er hat uns Trauergewänder ausgezogen und hat das in Tanz voller Freude verwandelt. Also wir haben einen Gott, der möchte, dass es uns gut geht, dass wir uns freuen und dass wir auch Spaß am Leben haben. Absolut, es ist voll sein Herz. Aber diese Männer, Alter, die waren an der Front, okay? Sie waren direkt an der Front, dem Feind gegenüber und sie hatten vergessen, dass es eigentlich noch einen geistlichen Kampf zu kämpfen, dass es eigentlich einen Kampf zu kämpfen gibt. Und wenn du an der Front bist, alles hat seine Zeit. An der Front ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um sich dann da so gehen zu lassen. Ich glaube, dass es einigen Christen genauso geht. Wir vergessen völlig, dass wir uns an der Front befinden. Wir vergessen, dass wir einen geistlichen Kampf zu kämpfen haben. Dass wir einen geistigen Kampf zu kämpfen haben und wenn wir den geistigen Kampf, Dankeschön, Magnet.
Nee, hält nicht.
Und wenn wir den geistigen Kampf nicht kämpfen, dann wird das Auswirkungen auf unser Leben haben. Es gibt einige Christen, die manchmal an den Punkt in ihrem Leben kommen und sagen, Mensch, mir geht's echt schlecht. Und ich glaube, Gott, er hört mich nicht, er sieht mich nicht. Ich glaube, mir geht's deswegen schlecht, weil mich Gott irgendwie zu wenig segnet. Aber vielleicht ist es einfach auch so, dass man vergessen hat, dass es einen Feind gibt, dass es einen Teufel gibt, dass es einen Widersacher gibt, der nicht möchte, dass es uns gut geht, der alles dafür tut, um uns anzugreifen, um uns zu beschießen, um uns schlecht zu machen, um uns klein zu halten. Und vielleicht ist es dran zu sagen, ich stehe auf. Jesus hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Jesus hat im Garten Gethsemane gebetet, wo er versucht, weil durch diese Stelle ist in diesem Passionfilm, finde ich, so gut dargestellt, wie Jesus im Garten betet und die Schlange, die kommt und er denkt, okay, vielleicht gehe ich doch nicht ans Kreuz, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und Jesus, er zertritt der Schlange den Kopf. Und wir müssen wieder lernen, dass wir Autorität haben, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten. Wir stehen in einem geistigen Kampf und wir müssen erkennen, dass wir Vollmacht haben. Dass wir nicht sagen, Mensch, Gott segnet mich nicht, deswegen geht es mir so schlecht, sondern dass wir sagen, okay, vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen außer Gott. Vielleicht gibt es ja noch jemand anderes, der nicht möchte, dass es mir gut geht. Und was kann ich tun, da zu widerstehen? Und darum soll es heute Morgen gehen. Der Autor C.S. Lewis, viele von euch kennen ihn, hat in seinem Buch, ich bin ein Christ, heißt dieses Buch, Folgendes geschrieben. Als ich mich zum ersten Mal ernsthaft mit dem Neuen Testament befasste, war ich überrascht, wie häufig dort von einer bösen Macht die Rede ist. Von einem mächtigen, bösen Geist, von dem gesagt wird, er steht hinter allen Übel, hinter Tod, Krankheit und Sünde. Ich habe festgestellt, diese Welt liegt in einem Kriegszustand. Wir dürfen das nicht vergessen, unsere Welt liegt in einem Kriegszustand. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Teufel existiert und dass er eine reelle Bedrohung oder reale Bedrohung darstellt, dass die von ihm ausgeht. In 1. Petrus 6, Vers 8 bis 9 heißt es folgendes: Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm aber sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Seid besonnen und wachsam und jederzeit darauf gefasst, es gibt einen Feind, der jederzeit angreifen kann. Es gibt diesen Teufel. Er ist reell existent, wie ein brüllender Löwe. Und wenn wir das hören, das kann uns schon Angst machen, oder? Wie ein brüllender Löwe, Hilfe. Das kann uns schon Angst machen. Aber hier steht, ihm sollt ihr durch euren festen Glauben widerstehen. Das bedeutet, es ist möglich, ihm zu widerstehen. Sonst wird es da nicht stehen, oder? Es ist möglich, ihm zu widerstehen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es nochmal präziser: Deshalb ordnet euren Willen Gottes Willen unter, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Hey, das ist doch stark, oder? Die Bibel sagt, ja, er ist ein brüllender Löwe, ja, er greift uns an, aber wenn ihr dem Teufel widersteht, dann flieht er vor euch. Das bedeutet, wir haben die Macht, Angriffe abzuwehren, und wir haben die Macht und die Kraft, durch Gott den Feind in die Flucht zu schlagen. Der Teufel flieht vor mir und vor dir. Ist das nicht stark? Fühlt sich das nicht gut an? Ich glaube, wir vergessen das ganz oft. Wir müssen das heute neu ergreifen, was wir bekommen haben, dass wir wieder fähig sind, den Feind in die Flucht zu schlagen. Aufpacken. So, genau. Wir müssen keine Angst vom Teufel haben. Ein befreundeter Prediger hat mal folgendes Beispiel erzählt aus seiner Kindheit. Er hat da gelebt, in der Nähe oder auf dem Bauernhof gelebt. Und in der Nähe von diesem Hof, wo er da aufgewachsen ist, da war so ein ganz, da hat die Nachbarn müssen so einen ganz schlimmen Hund gehabt haben. Und vor diesem Hund hat er ganz arg Angst gehabt. Und dieser Hund, ist da mal gelaufen dort, und auf einmal bemerkt er diesen Hund, und der Hund bemerkt ihn, und der Hund, er rennt auf ihn zu. Und es war, er denkt, okay, was, jetzt ist vorbei. Das war wirklich so ein Kampfhund. Der wird sich jetzt auf mich stürzen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du das erlebst, was das mit dir macht. Und der Hund, er nimmt Anlauf und er rennt entgegen und er springt hoch, und kurz vor diesem Jungen, vor meinem befreundeten Pastor, bleibt er in der Luft hängen und knallt auf den Boden. Was war passiert? Der Hund war an der Kette gelegt, so ein Kettenhund. Er kam nicht weiter, Schwein gehabt. Bis hierher und nicht weiter, dann war Schluss. Mit dem Teufel ist es so ähnlich. Von ihm geht eine reelle Gefahr aus, aber er ist schon besiegt. Wir haben Jesus Christus, der diesen Feind an die Kette gelegt hat. Er hat den Feind bereits besiegt. Und wir müssen keine Angst vor dem Teufel haben, weil er in Ketten liegt durch Jesus Christus. Doch er hat den Tod und den Feind besiegt am Kreuz. Und deswegen müssen wir ihn nicht überschätzen. Es gibt diese, wie gesagt, diese beiden Haltungen. Entweder ich beachte den Teufel gar nicht, oder ich unterschätze ihn völlig. Ich bin nicht gefasst auf Angriffe. Oder ich überschätze ihn völlig und sage mir, ständig werde ich angegriffen vom Teufel. Überall bin ich bedroht. Ich lebe in einer sündhaften Welt und nirgends kann ich mehr hingehen. Wenn ich den Fuß aus der Tür bewege, überall sind Angriffe, überall sind Versuche, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Es gab auch Mönche, die sich eingeschlossen haben im Kloster, um asketischen Lebensstil zu leben, damit sie nirgends von Besuchen heimgesucht werden. Also versteht mich nicht falsch, mal zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr ins Kloster, einfach um dort nur ich und Gott, und ich höre auf Gottes Stimme und ich kriege neue Vision von meinem Leben und Ausbildung, das ist eine gute Sache, das kann ich jedem empfehlen. Aber wenn wir uns ein Leben lang in dem Kloster einschließen, dann stimmt irgendwas nicht, weil Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Nicht bleib im Kloster oder nicht schließ dich daheim ein, sondern geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Wir haben einen Auftrag. Matthäus 10, Vers 16. Seht, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Welche Ermutigung. Seid vorsichtig wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Es gibt zwei Extreme. Heutzutage ist ja gut mit Corona schon was anderes, aber auch vor Corona gab es ja den Trend, dass man irgendwie alles desinfiziert und dass man irgendwie alles antibakteriell macht. Wir hatten in Neubrandenburg eine Mutter, die immer in der Kinderstunde war, und wenn ihr Kind ein Spielzeug angefasst hat, dann hat sie es immer abgewischt mit Desinfektionstüchern, weil da könnte ja was von einem anderen Kind übergehen. Also es war noch vor der Corona-Zeit, ja. Es gibt ja diese Werbung, ihr kennt es vielleicht, Sacrotan, gab es früher immer, ich habe schon lange kein Fernseher geguckt, aber früher, wo ich es mal noch geguckt habe, gab es immer die Werbung, Sacrotan beseitigt 99,9% aller Bakterien. Kennt ihr das? Manchmal versuchen wir,
steht auf der Flasche,
sind wir genauso. Und wir haben so Angst, dass wir alles desinfizieren und ja nicht irgendwie irgendwelchen Bakterien ausgeliefert zu sein. Aber wenn wir alles bakterienfrei machen, dann ist das nicht gut für unser Immunsystem, weil unser Immunsystem nicht gestärkt werden kann. Abwehrkräfte entwickeln sich nur dann, wenn sie lernen, mit Bakterien umzugehen. Und es gibt immer Extreme. Das eine Extrem ist zu sagen, ich mache alles, ich desinfiziere alles, meine ganze Umwelt, keine Bakterien mehr, und wenn der Schnuller runterfällt, dann spüle ich den, was weiß ich, wie ab. Also, dass ja keine Bakterien irgendwie auf mich übergehen, dann tut man so dem Immunsystem keinen Gefallen. Und das andere Extrem wäre zu sagen, na gut, mein Immunsystem soll gestärkt werden, also nehme ich mal ein bisschen vom Putzlappen. Ja, ich meine, es würde keiner machen, oder? Die schlimmsten Bakterien sind, man weiß es, nicht in der Toilette, sondern im Putzlappen. Da wuchert's. Und zu sagen, ich nehme ein bisschen vom Putzlappen, um mein Immunsystem zu stärken, wäre wirklich nicht weise. Und ich glaube, es gibt einen Mittelweg. Es ist weder so, dass wir sagen, ich bin als Christ unterwegs, ich kann mich in die tiefste Sünde hineinbegeben, weil mein Immunsystem soll gestärkt werden. Haha. Das wäre nicht schlau. Das wäre nicht weise, das wäre total dämlich. Aber es gibt auch das andere Extrem, zu sagen, ich versuche alles und jeden zu meiden, ich gehe nicht mehr vor die Tür. Weil das tut dann dem Immunsystem auch nicht gut. Um unsere Abwehrkräfte zu stärken, möchte ich mit euch anschauen, wie wir dem Teufel widerstehen können. Wir wissen, es gibt einen Feind, wir befinden uns an der Front. Und dann ist es wichtig, wenn wir wissen, es kommt ein Angriff, ist wichtig, dass wir richtig ausgerüstet sind, um uns zu verteidigen. Und das Schöne ist, dass es in der Bibel mehr als deutlich beschrieben wird, wie diese Ausrüstung aussieht. Und das möchte ich mit euch heute anschauen. Ich möchte lesen über die Waffenrüstung Gottes, Epheser Kapitel 6. Ab Vers 10 heißt es da folgendes: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Erinnert uns an das Zitat von C.S. Lewis, ne? Wir kämpfen gegen das, was dahinter steht. Bedient euch jetzt aber der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Das lese ich nochmal. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen und sogar noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Das ist doch eine tolle Aussicht, oder? Und jetzt, wie geht es? Es geht weiter. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Teufels abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet euch und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Okay, es geht los. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, einen tollen Videoclip zu zeigen und auch nicht den PowerPoint. Deswegen machen wir das halt mal ganz altmodisch, wie in der Kinderstunde. Judith, ne? Ich glaube, ihr seht's. Gürtel der Wahrheit. So sieht er aus. Ungefähr. Genau. Gürtel der Wahrheit ist so, also Paulus, wir können da kurz eine römische Rüstung anschauen, weil Paulus hat genau dieses Bild verwendet, weil er wusste, dass das einfach alle kannten. Nicht um irgendwie die Römer zu loben oder so, aber er wusste, das kennen alle, also hat er das als Bild gebraucht. So, als ersten Teil einer Rüstung legte der Soldat den Gürtel an, denn der Gürtel, er bereitete den Soldaten für die Schlacht vor. Also mit dem Gürtel, ihr seht ja auch hier, wird dann das Gewand festgezogen, damit jetzt im Kampf das Gewand nicht im Wege ist und nicht irgendwie rumlommert da, sondern dass das Gewand festgezurrt ist. Im Moment noch nicht, das kommt jetzt später, aber dann ist es so nett, dass man hier Unterstützung hat. Also der Aufruf, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, wie es in einer anderen Übersetzung heißt, ist ein Aufruf dazu, vorbereitet zu sein. Gürtel der Wahrheit. Vorbereitet zu sein, die Wahrheit zu kennen. Warum ist das so wichtig? Warum müssen wir vorbereitet sein, indem wir die Wahrheit kennen? Weil die Bibel sagt uns, der Teufel, aber er ist der Vater der Lüge. Hey, also der lügt nicht nur mal ein bisschen, sondern er ist der Vater der Lüge. Ja? Johannes 8, Vers 44. Er aber, der Teufel, war von Anbeginn ein Mörder und er hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Ein sehr sympathischer Kerl, nicht wirklich. Und was sind das für Lügen, die über uns aussprechen? Das sind, da könnte man alles Mögliche sagen, die sind so vielfältig. Er lässt sich immer was Neues einfallen. Jetzt mal ganz runtergebrochen, du bist nichts. Du kannst nichts. Hey, du wirst es nie zu irgendwas bringen. Manchmal flüstert der Teufel uns diese Dinge ganz persönlich ins Ohr. Manchmal benutzt er auch andere Menschen dazu, die irgendwelche Dinge über uns aussprechen. Und wenn wir das oft genug hören, dann beginnen wir das zu glauben irgendwann. Wie schnell denken wir, dass man irgendwas nicht hinbekommt, nur weil andere Menschen es über uns ausgesprochen haben? Wie schnell glaube ich ein Blödsinn, was andere gesagt haben. Wie schnell denke ich minderwertig über mich oder zweifle daran, dass Gott mich wunderbar gemacht hat, weil andere Menschen irgendwas Dummes gesagt haben oder weil der Teufel mir das jeden Morgen einflüstert. Guck dich mal an. Das macht übrigens auch der Pastor, hat er das gewusst? Das macht er auch morgens vorm Predigen. Guck dir doch mal an, du bist dann gut genug vorbereitet. Was willst du heute sagen? Oder guck mal, heute fühlst du dich so, als würdest du lieber im Bett bleiben wollen. Bleib doch daheim, hat doch eh keinen Wert. Kommt doch eh nichts zurück. Die Leute, das prallt doch eh nur ab. Wisst ihr, das macht der Teufel mit uns allen, dass er uns kleinredet, dass er uns erklärt, dass wir nichts sind, dass wir nichts können. Aber das Entscheidende ist doch, wie Gott uns sieht. Gürtel der Wahrheit. Gürtel der Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Teufel, der Vater der Lüge, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Johannes 8, Vers 32 heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist denn die Wahrheit? Oh, die Bibel ist so voll von Wahrheit. Ich könnte jetzt ewig lang über Lügen des Teufels aufzählen und ich könnte ewig lang die Wahrheiten sagen, die Gott über dich denkt. Das sind so viele. Lies die Bibel von vorne bis hinten und markier dir alle Wahrheiten an, die Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Es gibt so viele, ich habe nicht die Zeit, alles zu sagen. Ich kann nur ein paar nennen. Psalm 139, 17 zum Beispiel. Wie kostbar sind deine Gedanken, oh Gott, über mich? Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Gott sagt, ich denke zahlreiche, kostbare Gedanken über dich. Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, dein Retter, er ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist das, was Gott über dich ausspricht. Ich habe heute Morgen zu meiner Tochter Liara gesagt, du bist so ein hübsches Mädchen. Um sie halt zu ermutigen. Nein, weil ich das wirklich denke und weiß und fühle. Ich habe zu meinem Jungen gesagt, Jonathan, du bist so ein toller Junge, ich bin so stolz auf dich. Und es kommt aus dem tiefsten, ehrlichsten Vaterherzen, was ich habe. Und ich glaube, ich würde mir so wünschen, du könntest heute Morgen dich einfach nur einen Moment lang so sehen, wie Gott dich sieht. Als könntest du dich einen Moment lang durch Gottes Augen betrachten. Ich würde mir das, dafür würde ich alles geben. Wenn du dich sehen könntest, wie Gott dich sieht, ich glaube, wenn du das wirklich erfahren würdest, wenn du das erfassen würdest, das würde so viel, allein das würde schon einiges in deinem Leben verändern. Glaubst du das?
Ja.
Ja? Ich glaube es. Und wusstest du, dass eine Lüge erst dann wirkt, wenn du sie glaubst? Wenn jemand zu dir sagt, hey, aus dir wird eh nichts, ist eine Lüge. Aber die Lüge wird erst zur Wahrheit, wenn du anfängst daran zu glauben. Wenn ich jetzt sage, Karl, du bist echt ein Depp. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie er darauf reagieren kann. Er kann sagen, Mensch, vielleicht zieht mein Pastor nicht wirklich so. Und ich glaube, das wird unsere Beziehung jetzt zuträglich. Und ich glaube, es könnte sich was feststellen. Das ist jetzt natürlich ganz banal. Ich könnte natürlich viel schlimmere Sachen sagen. Aber du könntest auch ja, Dinge, die der Teufel ausspricht, durch Menschen. Ja? Aber wie könntest du darauf reagieren? Was könntest du zum Beispiel sagen, wenn ich sage, du bist ein Depp?
Jesus sieht mich anders.
Jesus sieht dich anders. Aber hallo. Auf jeden Fall. Aber ich kann auch darauf reagieren und sagen, das ist nicht die Wahrheit, die du über mich aussprichst. Denn die Bibel und Gott sagt was völlig anderes über mich. Ich bin wunderbar gemacht. Gott hat wunderbare Gedanken über mich. Sie sind zahlreicher als der Sand. Er freut sich über mich. Gott hat einen Plan für mein Leben. Wenn jemand sagt, es aus dir wird nie etwas, dann kannst du entscheiden, ja, stimmt, das glaube ich. Und es wird was mit deinem Herzen machen. Es wird dein Herz vergiften. Und du kannst sagen, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ist eine andere über mein Leben. Josef sagt am Schluss von seinem Leben zu seinen Brüdern, ihr habt es schlecht mit mir gemeint, aber Gott hat es gut mit mir gemeint. Wow, was für eine Aussage nach einem turbulenten Leben, oder? Ihr habt schlecht mit mir gemeint, Gott hat es gut mit mir gemeint. Und obwohl Josef wirklich viele Menschen ihm übel mitgespielt haben, hat Gott es gut mit ihm gemeint und sein Leben war letztendlich ein siegreiches Leben. Ich weiß nicht, welche Lügen der Teufel über dich ausgesprochen hat. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Predigt gesagt, aber ich glaube, es ist wichtig, der Vollständigkeit halber das hier auch nochmal zu sagen. Manche Kinder hören sogar von den Eltern, naja, du warst eigentlich nicht geplant, du warst ein Unfall, du warst nur ein Ausrutscher, sorry. Und das ist was mit einem machen kann, oder? Hey, ich war gar nicht geplant, ich war gar nicht gewollt, es war eigentlich ein Zufall, dass es mich gibt. Aber das ist nicht die Wahrheit Gottes. Gottes Wahrheit steht im Psalm 139 ab Vers 13, wo es heißt, du hast alles in mir geschaffen und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Du hast mich gesehen, noch bevor ich geboren war. Wunderbar sind all deine Werke, das weiß ich wohl. Gottes Wahrheit ist eine andere Wahrheit. Gürtel umlegen heißt vorbereitet sein, Gott kennen und die Bibel kennen, um dadurch Lügen des Feindes zu entlarven und mit der Wahrheit zu kontern. Gehen wir weiter. Ich könnte, glaube ich, zu jedem Punkt ewig viel sagen, aber gehen wir mal weiter. Das nächste ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit.
Machen wir das mal hier weg.
Der Brustpanzer der Gerechtigkeit sieht so ungefähr aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, auch hinten. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nach dem Gürtel befestigt der Soldat den Brustpanzer. Und der Sinn eines Brustpanzers ist natürlich schnell erklärt. Für was ist er da? Bitte? Genau, er schützt lebenswichtige Organe. Er verhindert, dass zum Beispiel ein Pfeil oder ein Speer oder ein Schwert zum Beispiel das Herz durchbohrt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt lebenswichtige Organe. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist nicht wenig. Das ist eine ganze Menge, dein ganzes Leben, oder? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Vor was sollen wir unser Herz behüten? Könnte man auch vieles sagen, könnte man auch vieles nennen. Ich beschränke mich jetzt auch auf eins. Zum Beispiel vor Anklage. Die Bibel nennt den Teufel auch den Ankläger. An mehreren Stellen der Bibel heißt es, dass der Teufel uns Tag und Nacht bei Gott anklagt und Gott weismachen will, wie schlecht wir sind. Das, was der Markus heute gelesen haben, Römer 8, das passt auch alles genau dazu, wer wir in Gott sind, welche Identität wir in Christus haben und so weiter. Das war richtig gut, das passt hier richtig gut zusammen. Und der Teufel, er klagt uns an, Tag und Nacht klagt er uns bei Gott an, wie schlecht wir sind. Und wisst ihr was? Wir alle hören Anklage. Aber das Problem ist, dass wir manchmal denken, diese Anklage kommt von Gott. Geht's euch manchmal so? Ich glaube schon. Ey, und es gibt wirklich Lieder, ich weiß nicht, wie du das siehst, liebe Judith, wir müssen uns darüber unterhalten, die man sogar aus der Kinderstunde verbannen sollte. So Sachen wie, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel, er schaut herab auf dich. Ja, es heißt, er hat dich lieb, aber das kann doch, das erweckt doch irgendwie ein komisches Gottesbild, finde ich zumindest. Pass auf, was du siehst, pass auf, was du hörst, denn der Vater, er schaut herab auf dich und wenn du was falsch machst, dann gibst du ihn drauf. So ein bisschen kommt einem das doch vor, oder? Also so habe ich das zumindest immer gehört. Und es gibt verschiedene Dinge in Gemeinden oder auch in Lehre oder wie auch immer, was uns das weismachen möchte, dass Gott derjenige ist, der uns anklagt. Aber die Stimme der Anklage ist nicht die Stimme Gottes. Kannst du das glauben? Woran erkennen wir das denn? Immer dann, wenn wir was falsch gemacht haben, wenn wir gesündigt haben, dann kommt die Stimme und sagt, und du denkst, dass Gott noch einen Plan hat für dein Leben, nach dem, was du gemacht hast? Du denkst, dass Gott noch einen Plan hat für dein Leben, nach dem Zerbruch, den du erlitten hast? Wenn die anderen in der Gemeinde wüssten, was für ein schlimmer Hund du bist. Oh je, oh je, oh je. Besser, es erfährt keiner, dann wär's vorbei. Der Teufel arbeitet mit dieser Art von Anklage und Lügen. Jesus sagt, die Wahrheit macht euch frei. Die Wahrheit macht euch frei. Und wenn wir auch transparent sind und sagen, ja, ich habe da auch Schwierigkeiten in diesem Bereich, in diesem Punkt. Aber komm, wir möchten gemeinsam vorwärts gehen. Wir möchten das gemeinsam ans Kreuz bringen. Wir möchten gemeinsam dafür beten, für Vergebung. Dann kommt da Licht rein und Wahrheit rein. Und Anklage verliert ihre Macht. Ich glaube, wir müssen uns davon freimachen zu denken, dass Gott uns anklagt, weil Gott klagt uns nicht an. Die Stimme der Anklage ist die Stimme des Teufels. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich habe es in der Taufe gesagt, es gibt diesen, in diesem Luther-Film, da sagt Martin Luther, also der Schauspieler von Martin Luther, sagt genau das. Wenn der Teufel kommt und wenn er euch anklagt, das ist so ein super Zitat, ich kann es jeder Predigt sagen. Er sagt, wenn der Teufel kommt und euch anklagt, dann sagt ihm dies. Ja, ich weiß, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ja, ich weiß, dass ich Tod und Schande verdient hätte. Aber ich weiß, dass da einer ist, der hat für mich bezahlt am Kreuz. Und durch ihn bin ich freigesprochen, durch ihn bin ich gerecht. Und Teufel, du hast kein Recht mehr, mich anzuklagen. Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir sind nicht gerecht durch unsere Leistungen, durch unsere eigenen Werke. Wir sind nicht gerecht dadurch, dass wir möglichst lange keine Sünde begangen haben. So abhaken, abhaken, heute auch nicht. Das ist gut, wenn wir das schaffen. Aber das macht uns nicht gerecht. Gerecht macht uns kein religiöser Lebensstil. Gerecht macht uns der Glaube an Jesus Christus. Nur der Glaube an Jesus Christus rettet. Und nur der Glaube an Jesus Christus macht uns gerecht. In Römer 3, Vers 22 bis 25 wird es nochmal ganz deutlich gesagt, das möchte ich noch lesen. Ich finde, das ist so ein starker Text. Da heißt es, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und alle Menschen haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und wenn ich daran glaube, dann kann mir das niemand mehr wegnehmen. Und die Anklage des Teufels ist völlig vergeben. Es ist nicht so, dass Sünde keine Macht hat. Es ist nicht so, dass Sünde egal wäre oder dass Sünde keine Konsequenz hätte. Es ist nicht so, dass Sünde nicht bezahlt werden müsste. Aber es ist so, dass schon jemand dafür bezahlt hat. Wir können dafür nicht mehr verklagt werden, weil jemand anderes bereits dafür bezahlt hat und bereits dafür gesühnt hat. Und das ist Jesus Christus. Und wenn der Teufel dich anklagt, dann zieh deinen Brustpanzer der Gerechtigkeit an und empfange jeden Tag neu die Vergebung Jesu für dein Leben. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, ich möchte, dass du mein Herr bist, ich möchte, dass du mir vergibst, dann schieb das nicht auf, dann mach's heute. Das ist so wichtig, dass wir ein Leben mit Jesus leben. Und wenn da Dinge dich verfolgen aus deiner Vergangenheit, egal ob lang her oder ob es gestern war oder heute Morgen, dann bring's zu Jesus. Er sagt, egal was war, wir beide fangen neu an. Egal was war, es gibt immer einen Neuanfang. Hey, und die Bibel ist voll davon. Ich habe letztens in der Taufe auch gesagt, Saulus, ein Mörder, der hat Christen verfolgt, der hat, also schlimmer kann man eigentlich nicht unterwegs sein, oder? Und er begegnet Jesus und Jesus vergibt ihn und wäscht ihn rein. Und er wird zu Apostel Paulus, der so viele für Jesus erreicht hat. Es ist nie zu spät, um umzukehren. Du kannst umkehren. Egal, was du gemacht hast, es gibt Vergebung und Gnade für dich. Ich habe vorher Zephania 3,17 gelesen, wo es heißt, also er springt und er jubelt und er singt über dich und so. Und da steht noch, weil er mich liebt, denkt er nicht mehr an unsere Schuld. Das steht da noch dabei. Also er springt und jubelt und sagt, ich bin begeistert von dir, obwohl er weiß, dass wir Schuld haben. Obwohl er uns kennt. Und aus Liebe denkt er nicht mehr an diese Schuld. Okay, weiter. Du gibst mir ein Zeichen, wenn ich zu lang bin, gell? Ja, ich habe hier auch keine Uhr.
Du hast jetzt 36 Minuten.
Darfst noch 20 Minuten? Ist
okay. Du darfst noch 20 Minuten machen.
Ich gebe dir noch 20 Minuten, das ist doch was, oder? Bitte mir das auch. Okay, gucken wir uns die Schuhe noch an, oder? Schuhe der Bereitschaft, der Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also es gab hier diese Römer-Sandalen quasi. Ich bin mir nicht sicher, also es gibt manche Bibelausleger, die sagen, dass Paulus vielleicht nicht auf die Römer-Sandalen angespielt hat, sondern auf solche, es gab Legionärs-Halbstiefel. Und diese Legionärs-Halbstiefel, die diese Römer anhatten, das waren, die hatten wie Stollen an den Schuhen, wie so ein Fußballspieler. Und das sollte nochmal bekräftigen, diese Stollen und diese Zacken, die die in diesen Schuhen hatten. Ich stehe fest auf dem Fels, ich stehe fest auf dem Fundament, ich stehe fest auf dem Grund. Ich habe einen sicheren Stand und nichts kann mich verschieben. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Das Fundament ist das Evangelium. Also manche hatten auch Sandalen an, aber ich finde dieses Bild mit diesen Starren an den Beinen, mit diesen, diesen Nägeln, genau, finde ich eigentlich ein schönes Bild. In Jesaja 52, Vers 7, da haben wir einen ganz ähnlichen Wortlaut, wie es auch hier heißt, als es über die Schuhe der Bereitschaft hier gesprochen wird. In Jesaja 52, Vers 7 steht, wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Hey, wir haben eine gute Botschaft zu verkünden, eine Botschaft von Freude und Frieden, eine Botschaft von Rettung. Das bedeutet, hey, das, was ich mit Gott erlebt habe, was Gott in meinem Leben getan hat, das verkündige ich jetzt anderen. Römer 1,17 sagt Paulus, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist doch die Kraft Gottes, die jeden retten, der da glaubt. Ich schäme mich nicht, sondern ich verkündige die frohe Botschaft. Ich verkündige die frohe Botschaft anderen. Das wäre jetzt nochmal eine ganz neue Predigt. Deswegen gehen wir da gar nicht so tief drauf ein. Ich will nur auf den Aspekt eingehen, wie trägt, also wir sollen das Wort Gottes verkünden, das ist klar, das ist wichtig, aber wie trägt das dazu bei, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen? Okay, also zwei Dinge dazu. Erstens, umso mehr Leute glauben, umso leichter ist es dem Feind, Widerstand zu leisten, oder? Ist doch logisch. Also, einer kommt leicht zu Fall, die Bibel sagt uns, drei aber können nicht, eine dreifache Schnur reißt nicht und so weiter, also drei werden nicht so weit umgeworfen wie einer. So, die Römer haben immer so Formationen gehabt. Ihr kennt das nicht aus den Asterix- und Obelix-Filmen, wo das so auf die Schippe genommen wird, so, wo dann die Römer Halbkreisformation oder so, da Kugel, da machen die Römer so eine Kugel oder sie machen so eine Pyramide und so. Natürlich alles Quatsch, das konnten die Römer nicht wirklich. Aber es wird halt von Asterix und Obelix auf die Schippe genommen. Aber was die Römer tatsächlich gemacht haben, das war die sogenannte Schildkrötenformation. Das heißt, die haben sich nebeneinander, wie eine Schildkröte, haben die sich von allen Seiten abgeschirmt. Das Schild nach vorne, das Schwert oder den Speer raus und daneben das andere Schild und die anderen, die in der Mitte standen, nach oben das Schild und die waren komplett abgeschottet. Das heißt, wenn wir mehrere Leute sind, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann kann uns der Feind weniger angreifen, weil gemeinsam sind wir stark. Logisch, oder? Deswegen verkündigen, dass wir glauben, dass wir einen größeren Widerstand leisten können. Logisch. So, und dann ein zweiter Aspekt. Wenn wir für Gott unterwegs sind, es gibt nichts Besseres, was dich vor Versuchung schützt, als in Gottes Plan unterwegs zu sein. Zu sagen, Gott, ich bin genau da, wo du mich haben willst, da gibt es auch Angriffe. Aber es ist oftmals so, dass Versuchungen dann kommen, wenn es uns langweilig ist, wenn wir faul sind. Nenn es so, wie du es nennen möchtest, aber immer dann, wenn wir eigentlich nicht wirklich für Gott unterwegs sind. Wir haben als David, der Mann nach dem Herzen Gottes, große Sünde seines Lebens tut, da war genau das das Problem. Er war zu Hause und er sieht die schöne Bezeba da baden auf dem Dach und er holt die zu sich und er schläft mit ihr, er begeht Ehebruch und lässt dann auch noch ihren Mann ermorden. Und als Bezeba zu David kommt, dann sagt er, ja, dein Mann ist ja an der Front, du kommst jetzt zu mir. Und was sagt sie ihm da? Aber ihr seid nicht gegangen. Ihr seid nicht gegangen. Und ich glaube, manchmal ist es so. David hätte, ich bin überzeugt davon, er hätte an der Front sein sollen bei seinen Männern. Er hätte für Gott unterwegs sein sollen und er wäre nicht in diese Versuchungssituation überhaupt erst gekommen. Aber ihr seid nicht gegangen. Und oftmals ist es doch genauso, dass Versuchung dann kommt, wenn wir nur da rein rumsliffen. Weil dann sind wir angreifbar. Aber wenn wir sagen, Gott, ich möchte erkennen, was dein Plan für mein Leben ist, ich möchte mir die Schuhe der Bereitschaft anziehen, bereit für dich unterwegs zu sein und wir für ihn losmarschieren, dann haben wir gar keine Zeit, in dem Punkt angegriffen zu werden. Ja, da gibt es auch Widerstand, geistlichen Widerstand, aber wir werden ihm anders begegnen, wir werden ihm anders widerstehen können. Jetzt das Schild des Glaubens noch schnell. Also, hier heißt es, vor allen anderen Dingen, aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Seht ihr es? So könnte dieser Schild des Glaubens aussehen. Also manche Römer hatten später Eisenschilde, das war natürlich gut gegen feurige Pfeile, aber auch zu der Zeit oder auch die Legionäre, die ein Holzschild hatten, die haben Folgendes gemacht, die haben diesen Holzschild mit Leder überzogen und haben dann vor der Schlacht dieses Lederschild, also dieses Schild, in Wasser eingelegt. Warum? Weil sie wussten, es wird feurige Pfeile des Feindes geben und wenn die Feuerpfeile dann dieses wassergetränkte Schild getroffen haben, hat es nicht nur die Pfeile abgewehrt, sondern es hat auch die Flammen gelöscht. Das heißt, das Schild des Glaubens ist dazu da, um die Pfeile des Bösen abzuwehren, aber nicht nur, sondern auch die Flammen komplett auszulöschen. Was sind denn diese feurigen Pfeile, die der Teufel auf uns schießt? Da gibt es jetzt auch wieder viel, was man sagen könnte, ich beschränke mich auf wenig. C.S. Lewis hat gesagt, der Teufel, er steht hinter allem Übel, hinter Tod, Krankheit und Sünde. Feurige Pfeile sind also jegliche Art von Bedrängnis. Jegliche Art von Bedrängnis, die uns heimsucht. Und was sagt Jesus ganz oft? Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Da gibt es zahlreiche Beispiele, zum Beispiel die blutflüssige Frau oder die Frau, die unrein war, die ausgestoßen war aus der Gesellschaft und jeder wusste, für die gibt es keine Hoffnung mehr. Es gibt nichts mehr, was sie tun kann, aber sie hatte Glauben. Glauben gehabt, wenn ich Jesus sehe, wenn ich nur die Quaste, nur den Saum seines Gewandes berühre, wenn ich nur irgendwie da rankomme, dann werde ich gesund, daran glaube ich. Und sie drängt sich da durch und sie berührt die Zaum des Gewandes von Jesus und sie wird in diesem Augenblick geheilt. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Glaube, er ist die Waffe, mit der wir begegnen sollten, den Herausforderungen unseres Lebens. Mit dem Schild des Glaubens können wir uns aus jeder prekären Lage befreien. Schild des Glaubens kann auch übersetzt werden mit so viel wie mit Gott vertrauen. Ich vertraue Gott in jeder noch so schlimmen Lage, dass er es im Griff hat. Wie war es möglich, dass ein kleiner Junge namens David einen Riesen namens Goliath umhauen konnte? Der Grund dafür war sein Glaube. Der Grund war sein Glaube. Du kommst mit Speer, Schwert und Säbel, aber ich komme im Namen des Herrn. Der Grund war der Glaube an einen lebendigen Gott, der alles im Griff hat. In Hebräer 11, und ihr habt ja schon eine Hausaufgabe bekommen für Römer 8, ich gebe euch noch eine Hausaufgabe dazu, weil ihr wisst, die Schrift kennen ist wichtig, damit wir die Wahrheit wissen. Okay? Jetzt gibt es noch eine Hausaufgabe, lest mal Hebräer 11, vielleicht habt ihr schon gelesen, lest es nochmal. In Hebräer 11 steht von vorne bis hinten, was der Glaube bewirken kann. Das ist so stark, was da steht. Ich mache mal nur ganz wenig, ein paar wenige Auszüge. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisung eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war der Grund sein Glaube. Und dann kommen ganz, ganz viele Auflistungen und dann heißt es am Schluss ja noch, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch gar nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf sie einzugehen, schreibt der Paulus, das gleiche gilt auch für mich heute Morgen. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott übernatürlich gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht und alles nur aufgrund ihres Glaubens. Ich glaube, genug gesagt zum Schild des Glaubens, oder? Ich könnte da noch mehr dazu sagen. Jetzt gucken wir uns noch den Helm des Heils schnell an. Helm des Heils? Kann auch Helm der Rettung genannt werden. Das bedeutet, wenn ich den Helm aufhabe, das zeigt mir, ich bin errettet, egal was kommt, egal was in meinem Leben passiert, ich bin errettet, ich bin ein Gotteskind. Diese Rettung kann mir niemand wegnehmen. Niemand kann mir das wegnehmen. Aber Helm der Rettung heißt auch, unseren Kopf zu schützen, also auch vor Gedanken zu schützen. Der Teufel hat noch einen weiteren Namen, nämlich er ist der Durcheinanderbringer. Warst du schon mal so richtig durcheinander, du nicht mehr wusstest, wo oben und unten ist, weil du nicht mehr wusstest, was soll ich überhaupt noch glauben, weil irgendwie alles durcheinander war? Auch das ist ein Angriff des Teufels. Er ist der Durcheinanderbringer. Er möchte uns Gedanken verwirren und er möchte Zweifel sehen. Und es ist wichtig, dass wir den Helm aufhaben, dass unsere Gedanken geschützt sind, dass wir diese Dinge, wo uns der Feind verwirren will, dass wir die nicht glauben. Also könnte man mehr dazu sagen. Aber es gibt noch was anderes, was uns gegen den Durcheinanderbringer hilft und was uns hilft, gegen die Zweifel des Feindes vorzugehen, und das ist das Schwert des Geistes, letzter Teil der Waffenrüstung. So sieht es aus, Schwert des Geistes. Also wahrscheinlich ein bisschen größer, aber Schwert des Geistes, Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes ist der einzige Teil der ganzen Waffenrüstung, was offensiv ist.
Ich mache es jetzt mal kurz so, dass ich mal erstmal alles wegschmeiße, weil ich nicht mehr brauche. Okay, so was liegen ist.
Von unnötigem Ballast befreien. Jetzt geht's mir besser. So. Also, wenn die Bibel uns sagt, das Schwert des Geistes ist die einzige offensive Geschichte von der ganzen Waffenrüstung, das heißt, das Schwert des Geistes ist die einzige Angriffswaffe, dann sollten wir schon wissen, wie wir damit umgehen, oder? Jesus, er wird vom Feind in der Wüste versucht und angegriffen und er schlägt den Feind nur in die Flucht, indem er ihm sagt, es steht geschrieben, indem er ihm Bibelzitate um die Ohren wirft. Ja? Und es ist schon ziemlich gewagt, wenn der Sohn Gottes, wenn Jesus Christus selber sagt oder selber so kämpft, wenn wir dann mal denken, das ist ja gar nicht so wichtig, wie gut wir uns in der Bibel auskennen. Ja, das hat man früher gemacht in der Kinderstunde, dass die zum Beispiel Bibelverse auswendig gelernt haben. Das macht man jetzt nicht mehr, weil es ist irgendwie uncool oder was auch immer oder so. Es ist schon gewagt, wenn wir denken, wir bräuchten das nicht. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es ist wichtig, dass wir uns in der Bibel gut auskennen. Und wenn der Teufel kommt und versucht, durcheinander zu bringen, hat Gott wirklich gesagt, das hat er bei Adam und Eva angefangen, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem dieser Bäume essen dürft? Hat Gott wirklich gesagt? Meinst du wirklich, dass Gott dich lieb hat? Meinst du wirklich, dass Gott noch einen Plan für dein Leben hat? Ja, aber, und der Teufel argumentiert sogar mit der Bibel. Er benutzt manchmal sogar auch Theologie und auch falsche Lehre, dass er sagt, in der Bibel steht geschrieben so und so. Und er zitiert irgendwas aus dem Kontext gewissen, was überhaupt nicht zutreffend ist. Aber Jesus sagt ganz klar, es steht aber auch geschrieben. Es ist wichtig, dass wir die Bibel kennen und dass wir sie zitieren können, aber in einer lebendigen Beziehung mit Gott, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir nur die Bibel, es gibt auch Menschen, die die Bibel benutzen, Politiker oder wer auch immer, oder also, die die Bibel benutzen und die Bibelverse benutzen, um andere Menschen um die Ohren zu hauen, aber sie missbrauchen die Bibel. Die Bibel ist wichtig, aber der Heilige Geist, er führt uns in alle Wahrheit. Er schließt uns die Bibel auf. Und Bibel, ja, aber nur durch eine lebendige Beziehung mit Jesus. Dass wir wissen, wie die Bibel auszulegen ist, dass wir wissen, wie die Bibel zu verstehen ist. Jesus, also ein Beispiel noch kurz. In der Wüste sagt der Teufel zu Jesus, also Jesus kurz, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, du hast wenigstens so ein Müsli-Riegel, gell? Also Jesus war sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, denn die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Teufel sagt, hilf dir selbst aus deiner Not. Du bist hungrig, seit 40 Tagen hast du nichts gegessen und du wirst verhungern, auf jeden Fall. Und da ist kein Gott, da ist niemand, der dir hilft. Und Jesus, du bist der Sohn Gottes, du kannst alles, du kannst Steine in Brot verwandeln. Hilf dir doch selber aus deiner Not heraus. Und Jesus sagt, nein. Nein, er sagt einfach nein. So heruntergebrochen ist es wichtig, dass wir dem Teufel einfach sagen, nein. Weil es ist nicht dran. Weil Gott hat einen anderen Plan für mein Leben. Er sagt, ich bin in der Wüste, um zu fasten und zu beten. Da ist Essen gar nicht dran. Und nach dieser Zeit kamen die Engel und sie haben ihn versorgt und sie haben ihn erbaut und sie haben ihm Essen gegeben. Und es ist so wichtig, dass wir nicht immer sofort zuschnappen, dass die nächstbeste Karotte, die uns der Teufel vor die Nase hält, sondern dass wir sagen, Gott, ich warte auf das, was du für mich hast. Egal, ob das Partnerwahl ist, ich bin froh, dass ich nicht zugeschnappt habe bei den ersten Frauen, die sich so mir so angeboten haben. Ich war auch mal jung und schlank, also das hat sich verändert. Sondern, dass ich gewartet habe auf das, was Gott für mich hatte. Und und deswegen habe ich jetzt auch wunderbare Kinder und Gott hat was Besseres. Gott hat einen Plan für dein Leben und es ist wichtig, dass du Gott fragst, ist das der Partner von meinem Leben oder hast du eine andere Idee? Wir können das mit vielen Dingen weitermachen. Zu sagen, Gott, ich helfe mir, ich helfe mir nicht selbst aus meiner Not heraus, sondern ich warte, dass Gott kommt, dass Gott mir hilft und dass er mich aus meiner Not befreit. Ich bin am Ende meiner Predigt angelangt, tatsächlich. Wo ist mein Bild? Hier ist es. Hier sieht es, so sieht es im Kompletten aus. Ihr habt es bei euch auch nochmal im Liedblatt mit drin. Das ist die ganze Rüstung. Die Waffenrüstung Gottes. Und wichtig ist, dass du dich entscheidest, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Wenn du diese Entscheidung von Jesus noch nicht getroffen hast, dass er der Herr über dein Leben ist, dann triff diese Entscheidung heute. Schiebt es nicht länger auf. Und die zweite Entscheidung, die du heute Morgen treffen kannst, ist zu sagen, ich habe das jetzt wieder gehört und ich mache mich mir neu bewusst, es ist ein geistlicher Kampf und ich werde mich richtig ausrüsten. Du kannst dich heute Morgen neu dafür entscheiden, die Rüstung, die volle Rüstung, die vollständige Rüstung anzuziehen. Ziel der Versuchung in unserem Leben ist immer, dass sie uns wegbringen vom Plan Gottes. Gott hat einen Plan für unser Leben, es kommt eine Versuchung und diese Versuchung bringt uns weg von dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Und die Rüstung anzuziehen bedeutet, Gott, ich möchte die Versuchungen des Teufels abwehren und ich möchte, dass dein Plan für mein Leben wieder neu zur Wirksamkeit und zur Geltung kommt. Genau. Amen.